Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Melanie Straub liest die 7. von 10 Folgen aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Giraud's Mann Claude ist vor 20 Jahren mitten in Lyon beim Anfahren an einer Kreuzung mit einem Motorrad ums Leben gekommen. Eine übermotorisierte Maschine, die ihrem Bruder gehörte, hat sich auf dem Hinterrad aufgebäumt. Ein absolut sinnloser Tod? Was sind die Ursachen? Hätte es in ihrer Macht gestanden, ihn zu verhindern? In einem Was-wäre-wenn-gewesen-Katalog geht Giraud alle Umstände durch, die zum Tod ihres geliebten Manns geführt haben.
18. Wenn Stephen King am Samstag, dem 19. Juni 1999, gestorben wäre. Ich habe nach dem Ereignis gesucht, nach der Nachricht, nach dem Sandkörnchen oder dem Skandal internationalen Ausmaßes, der Claude auf ein anderes Gleis gebracht hätte und verhindert hätte, dass er die Honda nimmt. Was hätte geschehen müssen, damit Claude gewarnt gewesen wäre? Welche Entdeckung, welche Zeitungsüberschrift, damit er das Odium der Gefahr spürt, das an diesem Tag in der Luft lag? Ich wollte alles herausfinden, was am Vortag des 22. Juni 1999 in der Welt passiert war. Und am Tag davor. Und an dem davor. Und was dem Schicksal Steine in den Weg gelegt hätte. Etwas, das Claude auf die Fragilität des Lebens aufmerksam gemacht hätte, ihm Angst eingejagt, ihm einen richtigen Schock versetzt hätte, von der Art, dass man danach nur noch bei Grün über den Zebrastreifen geht. Aber ich habe nur Informationen gefunden, die nicht gerade umwerfend waren. Nur routinierten Alltagskram, wie er den Planeten an diesem Ausgang des 20. Jahrhunderts beschäftigte. Was ich gefunden habe, waren nebensächliche Sportergebnisse, wie das Australien im Cricket gegen Pakistan gewonnen hatte. Uninteressante Wirtschaftsmeldungen von der Art, Elf verliert die Übernahmeschlacht um den Mineralölkonzern Saga. Infos aus der internationalen Politik. Ich fand Nachrichten über die Inspektoren des Gesundheitsministeriums, die schon damals protestierten und eine bessere finanzielle Ausstattung der Kliniken forderten. Ich entdeckte, dass der Schriftsteller Mario Soldati verstorben war. Das hatte ich vergessen. Immerhin, Mario Soldati, das hätte etwas auslösen können. Aber er war 92-jährig eines natürlichen Todes gestorben. Also nichts Skandalöses, nichts, wo es einem kalt den Rücken runterläuft. Ich habe gesehen, dass Jacques Chirac bei der letzten Umfrage des Instituts IFOP 58% Zustimmung erhalten hatte und dass die G7, die sich in Köln getroffen hatten, beschlossen, die Schulden der ärmsten Länder zu reduzieren und dass in Iran Journalisten verhaftet worden waren. Ich war enttäuscht. Ich wollte etwas finden, das die Welt hätte stillstehen lassen. Sogar nach hinten, selbst nach all dieser Zeit. Ich wollte der Geschichte eine Chance geben, sich anders zu entfalten. Es musste doch in all diesen Ereignissen, in dieser ganzen Lawine mehr oder minder bedeutender Informationen, die eine geben, die Claude in seinem Elan gestoppt haben könnte. Beim Durchblättern einer 20 Jahre alten Nummer des Nouvelle Obs stieß ich auf eine Seite, die vom vorzeitigen Tod Elie Cacous am 19. Juni 1999 berichtete. Elie Cacous, da klingelte irgendetwas. Also wollte ich mehr über diesen Tod wissen. 39 Jahre, das war fast dasselbe Alter wie Claude, aber hier war es AIDS. Daran hatte ich mich nicht erinnert. Elie Cacous. Jetzt kam es mir wieder. Das war der berühmte Sketch um Madame Safati, den wir mit seiner Familie während der Ferien im Süden gesehen hatten und der alle zum Lachen brachte, weil er sagte, sie hätten da unten alles zurückgelassen, die Pieds Noirs, zu denen auch Claude und seine Eltern gehörten, und sie wären, eine Hand vorne, eine Hand hinten, nach Frankreich gekommen. Derselbe Ausdruck, den auch Claudes Mutter benutzte, mit dem dortigen Akzent und der für sie typischen Selbstironie. Alles brachte mich nur auf Claude, auch wenn der Tod Elie Cacous nichts geholfen hatte. Ich unterbrach alles und sah mir stattdessen auf meinem Bildschirm Sketche von Elie Kaku an. Ich war an meinem Schreibtisch festgenagelt in dem kleinen Hinterzimmer, das zu meinem Arbeitszimmer geworden war, und ich lächelte, als ich ihn die Szene mit dem Kibbutz spielen sah. Ich doppelklickte und lachte. Ach ja, der gute Elie Kaku. Ihm musste es gegen Ende auch dreckig gegangen sein. Ich sprang von Video zu Video. Das war leichter als zu schreiben. Aber es half nichts. Der Tod Elie Kakus hatte den Claudes nicht verhindern können. Wenigstens konnte ich lächeln, während ich an Claude dachte. Ich verbrachte lange Zeit auf YouTube. Ich war ziemlich weit abgetrieben und mir wurde bewusst, wie sehr erfüllt von Liebe ich noch 20 Jahre später war. Aber ich gab nicht auf. Ich versuchte, das Ereignis dingfest zu machen. Unmöglich, dass keinerlei Aktualität, kein Skandal, keine Tragödie an jenem Tag Claude beeinflusst hatte, dass der Schmetterlingsflügel ihn nicht wenigstens gestreift hat. Die Nachricht über die Schließung von Tschernobyl änderte nichts. Die Börsenrallye in Paris in jener Woche ebenso wenig. Die Anklage gegen Claude Evin wegen fahrlässiger Tötung in der Affäre der verunreinigten Transfusionen ebenfalls nicht. Ich fing an, wütend zu werden. Ich wollte, dass die Tagesaktualität endlich ihren Überraschungskuh ausspuckte, der unter der Hand bis ins Bewusstsein Claudes vorgedrungen wäre und verhindert hätte, dass er zum Haus der Merciers hinaufgeht. Ich war mir sicher, dass es diese Information irgendwo geben musste. Ich zerbrach mir den Kopf, um mich zu erinnern. Nach der Verschnaufpause mit Elie Kaku blätterte ich Terminkalender durch, wühlte mich durch Archive. Die Ausgaben von Le Monde von 1999, in einigen von denen Artikel Claudes waren, die ich beim Umzug mitgenommen und in Reichweite in einem Karton aufbewahrt hatte, denn ich hatte mir gesagt, dass ich dort vielleicht eines Tages so etwas wie eine Spur von Claudes letzten Tagen finden würde. So etwas wie eine Zeitstimmung, eine Atmosphäre, die mich mit ihm verbände und die ich um nichts in der Welt vergessen wollte. Außerdem hatte ich einige Ausgaben von Libération behalten und den gesamten Jahrgang der Inrocutible, von Rock and Folk und vom New Musical Express. Also all die Blätter, die sein täglich Brot dargestellt hatten. An diesem Tag arbeitete ich wie meistens nicht, sondern blätterte durch die Zeitung, sah mir Videos an, irrte umher und war wieder einmal kurz davor, mit all dem aufzuhören. Meine Suche kam mir sinnlos vor. Wofür sollte sie schließlich und endlich denn gut sein? Und dann entdeckte ich einen Artikel, der von dem Unfall berichtete, den Stephen King 3 Tage vor dem von Claude erlitten hatte. Also am Samstag, dem 19. Juni 1999, gegen 16.30 Uhr, während er dort auf dem Land in Maine, wo er lebte, seinen täglichen Spaziergang machte. Ich erinnerte mich, wie sehr uns das mitgenommen hatte. Ich hatte es vollständig vergessen. Stephen King war von einem Kleinbus erfasst und in den Straßengraben geschleudert worden. Er war in einem üblen Zustand, bewusstlos, mit multiplen Knochenbrüchen, geborstenen Rippen und einer durchbohrten Lunge. Claude war ein Leser Kings, vor allem aber ein wahnsinniger Fan von Shining, worauf er beim Kauf des Hauses, das auch ein wenig isoliert lag, angespielt hatte. Und von der Musik dieses Films, komponiert von Wendy Carlos, die ihn so beeindruckt hatte, dass er sie zum Thema eines Seminars für seine Studenten gemacht hatte. Ab und zu wurde er mal als Dozent eingeladen. Als wir von Stephen Kings Unfall erfuhren, fragten wir uns, welche Titel von ihm wir in unserer Bibliothek hatten. Aber die Bücher waren alle bereits eingepackt oder sogar schon an unsere neue Adresse transportiert. Das war sie also. Die Nachricht, die Claude davon hätte abhalten können, sich in Gefahr zu begeben, wäre sie nur etwas schlimmer gewesen. Stephen King schwer verletzt, aber das war nicht ausreichend. Er hätte schon tot sein müssen. Er war mit einem Hubschrauber ausgeflogen worden und Journalisten aus der ganzen Welt standen Schlange vor dem Krankenhaus, in dem die Chirurgen gezögert hatten, ihm ein Bein zu amputieren. Er war gerade so davongekommen. kräftig durchgeschüttelt, aber am Leben. Und genau das macht den ganzen Unterschied aus. Es erinnert uns zwar daran, dass der Tod irgendwo lauert, löst stattdessen aber den großen Nervenkitzel aus, der einen eher risikobereit macht als besonders vorsichtig. Was ich später erfuhr, da nur ich noch in der Lage bin, noch etwas zu erfahren, das ist, dass Stephen King genau die Schmerztabletten verschrieben bekam, die ihn wieder in seine Abhängigkeit stürzten. Und dass er eine fetischistische Fixierung auf die Zahl 19 entwickelte, weil der Unfall an einem 19. Juni passiert war. Genau wie ich von da ab der Zahl 22 einen ängstlichen Kult widmete. Stephen King kam davon. Er entging um Haaresbreite der Katastrophe, die, wäre sie geschehen, Claude mit Sicherheit dazu gebracht hätte, es sich zweimal zu überlegen. Ich glaube, ich habe es Stephen King nicht verziehen, dass er es überlebt und nie etwas für mich getan hat. 19. Wenn es an diesem Dienstagmorgen geregnet hätte. Der Gedanke war mir gar nicht gekommen, dass es an diesem Dienstagmorgen auch regnerisch hätte sein können. Manchmal reicht ja eine simple Kleinigkeit, damit das Leben einen anderen Verlauf nimmt. So simpel und trivial wie der Wetterbericht. Das ist verwirrend. Daran hatte ich ehrlich gesagt nie gedacht. Man hält es halt einfach für eine Selbstverständlichkeit, dass es im Juni warm und sonnig ist, gerade in Lyon, wo die Temperaturen rund um die Sommersonnenwende extrem nach oben klettern können. Und wo abends Gewitter drohen, wie die Organisatoren der Nuit de Fourvière bezeugen können. Ich erinnere mich an ein Konzert der Tindersticks, das so verregnet war, dass Stuart Staples, der Sänger, vermutlich heilfroh war, seine dicke Tweedjacke anzuhaben, die er auf der Bühne nur selten ablegt und die ihm seinen so britischen Look verleiht. Es war mit einem Mal so kalt und der Regen derart heftig, dass ich mir bei dem fliegenden Händler, der durchs Amphitheater streifte, ein transparentes Cape kaufte, das ich immer noch unten in meinem Rucksack habe, wenn ich zu einer Wanderung aufbreche. Mein Tindersticks-Regencape. Claude hätte das großartig gefunden. Ich hatte nicht daran gedacht, dass der 22. Juni 1999 auch ein regnerischer, frischer und ekliger Tag hätte sein können. Und in dem Fall hätte der Regen ein einziges Mal positiv auf mein Leben gewirkt. Der Regen hätte uns gerettet. Er hätte mich beim Aussteigen aus dem Zug von Paris überrascht, mein Haar gekräuselt und meine Schritte bis zum Busunterstand beschleunigt, wo ich dann den letzten 38er genommen hätte, um in die Wohnung zurückzukehren. Ich wäre pitschnass eingetroffen und ziemlich mies gelaunt. Aber dann hätte ich die Füße unterm Tisch ausgestreckt und Claude hätte das Essen aufgewärmt, das er gekocht hatte. Vielleicht einen seiner Klassiker, Chili con Carne, obwohl es nicht sehr wahrscheinlich ist, dass er sich mitten im Umzug die Zeit zum Kochen genommen hätte. Wenn es also an diesem Dienstagmorgen geregnet hätte, wie hätte sich Claude dann entschieden? Man kann darauf wetten, dass er nicht die Mühe auf sich genommen hätte, bis hinauf zum Haus der Merciers zu gehen, um dort die Honda vom Pfosten abzuketten. Man kann sich problemlos vorstellen, dass er, nachdem er seinen Sohn in der Schule abgeliefert hatte, unter seinem Regenschirm einen Blick in den Himmel werfen würde, die Nase rümpfen und sich dann nach Süden und Westen drehen würde. Denn so überwacht man das Wetter, wenn man in Lyon lebt. Man sucht den Himmel in Richtung Rhonetal und der Raffinerie von Fezzan nach einem Sonnenstrahl ab, der sich irgendwo in der Ferne zeigt und Hoffnung auf eine Aufheiterung macht. Aufheiterung. Das Wort erinnert mich an das Chanson der Gruppe Marc Seberg und ihres Sängers Philippe Pascal, auch er ein Kind des Algerienkriegs, der kürzlich seinem Leben ein Ende gesetzt hat, das Claude häufig geträllert hat. Aber das war vorher. Das war vor der Jahrhundertwende. Da las man den Wetterbericht noch nicht von seinem Mobiltelefon ab. Da konsultierte man den Himmel in alle Richtungen und versuchte, unsichere Gleichungen aufzustellen, in denen die Windrichtung mit der Wolkenform zusammengebracht und mit unseren Gebeten angereichert wurde. Claude hätte also den Kopf zum Himmel gehoben, wie er es jeden Morgen tat, wenn er das Schlafzimmerfenster öffnete und die Hand raushielt mit einer urkomischen Geste, die uns beide zum Lachen brachte. Als könne man mit der Hand die Temperatur messen und die Glaubwürdigkeit der Wettervorhersage überprüfen. Jeden Morgen sondierte er auf diese Weise misstrauisch die Atmosphäre, als hinge sein Leben davon ab. Denn bei nassem Wetter Motorrad zu fahren, das war nicht zu vergleichen mit dem coolen Cruisen über algerische Uferstraßen. Mich erinnerte das jedes Mal daran, dass er nicht wirklich von hier war, dass seine Anwesenheit nördlich des 45. Breitengrads ein Irrtum war. Und er hatte recht. Hätte der Wind der Geschichte ihn nicht bis zum Nordufer des Mittelmeers mit sich davongetragen, dann hätte er sich nie um das scheren müssen, was man in den gemäßigten Regionen Wetter nennt. Er hätte sein Leben kurzärmlich verbracht, in der ewigen warmen Brise. Er wäre barfuß gegangen und ohne Helm Motorrad gefahren, anstatt Stiefel zu tragen und von November bis Mai zu frösteln. Wenn es an diesem Morgen geregnet hätte, hätte Claude die Straße in Richtung der Garage überquert, dann hätte er kurz innegehalten, um zu überlegen, dann hätte er geseufzt, den Kopf zwischen die Schultern gezogen und zerstreut sein Dreitagebart gekratzt. Er hätte zweifellos seine Suzuki Savage losgekettet, nach kurzem Zögern, ob er nicht lieber den Bus nehmen sollte, der 100 Meter weiter hält, aber er hätte sich nicht dazu durchringen können, auf diesen Bus zu warten, obwohl der ihn direkt und sogar ohne Umsteigen bis vor sein Büro gebracht hätte. Und wenn ich heute darüber nachdenke, kommt mir das so übertrieben vor, dass ich fast schon gerührt bin. Den Bus zu nehmen war die schlimmste Frustration. Eine Frage der Geschwindigkeit, der Umstände. Es war eine Zeremonie, die ihm schlichtweg nicht passte. Die Fahrpläne, die Fahrscheine, ein Teil einer Herde zu sein, ohne selbst agieren zu können, das war alles der Horror für ihn. Und dann noch die ganze Zeit, die Hand an einer Stange, stehen zu müssen, mit diesem langen Gestell, in dem er sich, glaube ich, immer ein wenig unwohl fühlte. Der Bus, das war einfach nichts für ihn. Das Motorrad dagegen war die ideale Fluchtlinie. Es war perfekt auf dieses städtische Leben zugeschnitten, das er liebte, und verlieh ihm ein Gefühl von Unabhängigkeit, das ihn beruhigte. Zu Fuß gehen war nicht seine starke Seite, weder in der Stadt noch in den Bergen. Mit dem Zweirad hatte er seinen Schwerpunkt und sein Gleichgewicht gefunden. Mit dem Fahrradfahren hatte er schon im frühen Kindesalter begonnen. Ich sehe das Foto vor mir, wo er auf der Terrasse in Algerien Dreirad fährt. Bei seiner Ankunft in Frankreich hatten seine Eltern ihm ein Kinderfahrrad geschenkt. Dann, als Jugendlicher, hat er sich ein gebrauchtes Mountainbike gekauft, mit dem er am Fuß der Hochhäuser in seinem Viertel komplizierte Pirouetten fuhr, Abhänge runterraste und bald schon halsbrecherisch unterwegs war, auch auf der Straße. Das hat mir sein Kumpel Alain erzählt, der im selben Haus in Rieux-la-Pape wohnte und seine Abende beim Plattenhören mit ihm verbrachte. Und danach machte Claude seinen Motorradführerschein. Und das war der Beginn einer anderen Geschichte. Wenn es am Morgen des 22. Juni geregnet hätte, dann hätte Claude darauf verzichtet, die Straße hinaufzugehen, von der das Wasser heruntergeflossen wäre. Er hätte nicht ohne Not seine Schuhe nass gemacht. Er mochte Schuhe so gerne. Dabei fällt mir ein, dass das Krankenhaus mir seine nicht zurückgegeben hat. Er wäre nicht bis nach oben zum Haus der Merciers durch Wasserlachen gestapft. Es wäre ihm klar gewesen, dass es keinen Sinn hatte, die 900er Honda zu starten, mit der er riskiert hätte, ins Schleudern zu kommen. Da bin ich mir völlig sicher. Er hätte sich nicht den Spaß verderben wollen, den er immer noch haben konnte, in diesem feindseligen Wetter, mit all den Tropfen, die aufs Visier des Helms geprallt und dort in feinen Schlieren runtergelaufen wären und ihm die Sicht versperrt hätten. Das war die Sache nicht wert. Nein. Er hätte das getan, was er jeden Tag tat. Er hätte das Garagentor geöffnet, hätte sich bis zu seinem Motorrad durchgeschlängelt, hätte die Regenkombi aus einer der Ledertaschen gezogen, die hinten an der Suzuki angebracht waren, hätte sie widerwillig übergezogen, denn so zieht man nun mal Regenkombis und Überstiefel an, unwillig, um nicht zu sagen traurig, er hätte den Reißverschluss bis oben zugezogen. Es wäre ihm klar gewesen, dass die Fahrt zur Arbeit ihm keinerlei Freude schenken würde. Im Gegensatz zu allem, was man erwarten darf, wenn man an einem Junimorgen auf sein Motorrad steigt. Weder Geschwindigkeitsrausch noch Entspannung, noch die Gelegenheit, das unerwartet zu genießen. Nein. Stattdessen hätte er alle Mühe gehabt, sich richtig zu bewegen in dieser Plastikhülle, die er hasste und die er auf dem Motorrad-Secondhand-Markt, der jeden ersten Sonntag im Monat in Neuville-sur-Saône stattfindet, gekauft hatte, den wir ab und an aufsuchten, wenn wir auf der Suche nach einem Accessoire oder einem Ersatzteil waren, die im Fachhandel zu teuer gewesen wären. Aber auch, weil es Spaß machte, an den Ständen herumzustöbern und uns ein, zwei Stunden lang als Teil einer Community zu fühlen, die wir ansonsten nur sehr selten frequentierten. Claude hätte den ersten Gang eingelegt, wäre durch das hochspritzende Wasser auf die Straße gerollt und dann wie ein begossener Pudel zur Mediathek gefahren, wo er in einem leicht erbarmungswürdigen Zustand eingetroffen wäre. Es wäre ein Tag geworden, an dem ihn kein Kollege beneidet hätte, an dem kein Mädchen sich nach ihm umgedreht hätte, an dem er kein bisschen mehr nach Rock'n'Roll ausgesehen hätte. Er hätte sein Motorrad auf dem vorgesehenen Parkplatz angekettet, dann in seiner triefenden Kombi das Gebäude betreten, den Portier gefragt, ob er sie irgendwo im Flur zum Trocknen aufhängen könne. Und die beiden hätten ein kurzes Höflichkeitsgespräch übers Wetter geführt. Sie hätten übereingestimmt, dass es doch immerhin schon der zweite offizielle Sommertag war und man noch von Glück sagen könne, dass das nicht schon gestern für die Fête de la Musique runtergekommen war. Und sie hätten beide darauf gewettet, dass es nur von kurzer Dauer sein konnte. Und tatsächlich würde es dann auch nur von kurzer Dauer gewesen sein. Zwei Stunden später wäre das Tiefdruckgebiet weitergezogen. Der Regen hätte sich gelegt und zugleich wäre ein wenig Wind von Norden aufgekommen. Nur eine Brise, aber ausreichend, um die Wolken zu vertreiben. Und dann wäre die Sonne durchgebrochen, hell strahlend. Und die Mauersegler hätten wieder ihr endloses Luftballett zwischen den Häusern aufgenommen. Ihre Schreie hätten sich an den Fassaden gebrochen und wären auch durch die großen Fenster von Claudes Büro gedrungen, die er mittlerweile geöffnet hätte, um den Sommer willkommen zu heißen. Aber an diesem Dienstag, dem 22. Juni, herrschte schönes Wetter. Man könnte sagen, normal schönes Wetter für die Jahreszeit. Und Claude war bis zum Haus der Merciers hinaufgestiefelt. 20. Wenn Claude, bevor er das Büro verließ, Don't Panic von Coldplay gehört hätte und nicht Dirge von Death in Vegas. Claude war auf der massigen, schwarz-goldenen Honda zur Arbeit gekommen. Und der Pförtner am Eingang des riesigen Ozeandampfers, der die Stadtbibliothek von Lyon ist, hatte vor Bewunderung und Verblüffung einen Pfiff ausgestoßen. »Bereitest du dich auf die 24 Stunden von Le Mans vor?« hatte er alles ein wenig durcheinanderbringend gescherzt. Nachdem sein Berufsleben schlecht begonnen hatte, denn er hatte einen Job in der Clearing-Abteilung der Banque de France gefunden, weil er gezwungen war, nach dem Ende des Militärdienstes irgendwie für sich aufzukommen, nach einem Beginn also, der, wie er selbstironisch formulierte, ziemlich daneben war, hatte Claude erfahren, dass in der Mediathek eine neue Stelle geschaffen wurde. Und das war ein Ort, den er als Nutzer, ein Wort, das ihn jedes Mal erblassen ließ, regelmäßig aufsuchte und an den er mich oft samstags mitnahm. Man muss sich daran erinnern, dass in dieser Zeit vor dem Internet CD und Schallplatte die einzigen Hörmedien waren, die es gab, und die Kassette die einzige Kopiermöglichkeit. Man konnte nicht hören, was man wollte, wann man wollte. Man musste warten, dass Bernard Lenoir im Radio seine Auswahl spielte. Dass Rockkritiker wie Arnaud Vivian, Gilles de Beauvallet, Bayon oder Mischka Assayas uns bei der Hand nahm. Man kaufte viel. In den Plattenläden in der Rue de Mercier oder am Hang von Croix-Rousse, wo wir einen Großteil unserer Zeit und unseres Geldes ließen. Man bestellte Importe, die irrsinniges Geld kosteten und manchmal Wochen brauchten, um aus den USA oder England anzukommen und auf die wir warteten wie Kinder. Und dann besuchte man die städtische Mediathek, aus der man 3 Schallplatten pro Woche ausleihen konnte. Das Glück lag im Mangel, in der beschränkten Auswahl und der Angst, uns getäuscht zu haben. Und in den Zufallsentdeckungen, die wir machten, weil die erhofften Platten bereits ausgeliehen waren. Das Glück lag in der Begierde, die man empfand und die die Wartezeit noch steigerte. Glück war das Wenige, das Seltene. Um diese Stelle zu bekommen, die er unbedingt haben wollte, hatte Claude sich daran gemacht, Musikgeschichte zu studieren, klassische und populäre, denn er musste die Prüfung für den öffentlichen Dienst vorbereiten, der ihm erlauben würde, die Bank hinter sich zu lassen und mit Leib und Seele in die Welt der Musik einzutauchen. Wie durch ein Wunder bekam er den Posten und stieg dann im Laufe der Zeit zum Leiter der Abteilung auf, ohne sich dafür von seinen Boots und seiner Lederjacke trennen zu müssen. Was in der Bank undenkbar gewesen wäre, wo seine Chefin ihn aufgefordert hatte, die Sneaker gegen einen Anzug einzutauschen. In der Midi, wie er sie nannte, entschied er über die Zukäufe, verbrachte seine Zeit damit, einen Katalog anzulegen, Hörproben zu machen, dann den Vinylbestand auf CD umzustellen. Er fragte sich, als das gerade aufkam, ob es notwendig sei, eine Rap-Abteilung einzurichten oder eine für elektronische Musik. Er musste überlegen, in welche Kategorie welches Album gehörte. War das nun House oder eher Jungle? Er reorganisierte die Einteilung, nur um sie dann ganz zu verwerfen, weil er sie altmodisch fand. Darüber hinaus musste er Teamsitzungen organisieren, die Personalführung, die nicht seine Stärke war, nicht vergessen und die Hierarchie durchsetzen, in der er der Abteilungsleiter war. Manchmal war Claude nicht am Arbeitsplatz, weil er in Bordeaux, Arles oder Nantes Weiterbildungen zu den verschiedenen Strömungen der Rockmusik gab. Abends zu Hause hörte er Alben, machte sich Notizen, spielte mir das vor, was ihm gefiel. Es war einer seiner Lebensinhalte, zu entdecken, auszugraben, zu hören, immer noch mehr zu hören und weiterzugeben. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir jener unvergessliche Moment, als er mit dem Debütalbum von Dominique A. nach Hause kam, La Fossette, und mir befahl, mich nicht zu rühren, das heißt, mich auf das kleine Küchensofa zu setzen und zuzuhören, ohne dabei irgendetwas anderes zu tun. Ich erinnere mich noch, wie er mir das einschärfte und wie sich dabei unsere Schultern berührten. Und wie sich unsere Blicke suchten, sobald wir die ersten Noten von Courage des Oiseaux gehört hatten. Diesem Lied, das vor allen anderen unsere persönliche Hymne geblieben ist. Unser gemeinsamer Anker. Unser Geheimcode. So wie es zum Symbol einer ganzen Generation wurde. Besonders im Gedächtnis geblieben ist mir der Abend danach, nach dem Essen. Nachdem wir unseren Sohn zu Bett gebracht hatten, der damals noch keine 18 Monate alt war, wie wir das Album von Dominique A. in Endlosschleife hörten und wieder hörten, gebannt und wild begeistert.
Melanie Straub mit Folge 7 aus dem Roman Schnellleben von Brigitte Giraud in der Übersetzung von Michael Kleeberg. Das Buch ist in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen, das Hörbuch bei Speak Low. Die heutige Folge finden Sie online bei uns unter ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emilie Seidel. Auf der Weltklimakonferenz in Dubai wird weiter über eine Abschlusserklärung diskutiert. Eigentlich soll das Treffen heute zu Ende gehen. Wahrscheinlich wird es eine Verlängerung geben. Hintergrund: der von mehr als 100 Staaten geforderte endgültige Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas taucht im neuen Entwurf für den Abschlusstext gar nicht auf. Jetzt ist stattdessen nur noch von einer unverbindlichen Reduktion die Rede. Aus Dubai Martin Polanski.
Man hatte erwartet von europäischer Seite, dass dieser Entwurf weitergehen würde. Möglicherweise haben eben gerade die erdölfördernden Länder doch mehr Gehör bekommen beim COP-Präsidenten Ahmed Al-Jaber. Jetzt wird gerätselt, ja, wie man weiterverfahren kann. Klar ist von europäischer Seite, dass man damit nicht zufrieden ist, dass man das so nicht akzeptiert, dass man weiterverhandeln will. Und jetzt kann es ganz interessant werden, welche Kompromisse man da möglicherweise noch findet, um diesen Text zu verschärfen.